Waschbären, die sind ja eigentlich ziemlich süß, aber sie stellen Artenschützer vor große Probleme, denn es handelt sich um eine sogenannte invasive Art. Und um genau die geht's heute hier bei uns im Spektrum-Podcast.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Eine Invasion, das ist laut Duden das, Zitat, feindliche Einrücken von militärischen Einheiten in fremdes Gebiet, habe ich mal so nachgelesen. Und ich finde, das Wort löst ja auch direkt so eine bestimmte bedrohliche Stimmung mit aus, oder? Invasion. Umso interessanter finde ich, dass man auch bei Tieren von einer Invasion spricht oder genauer gesagt von invasiven Arten. Und auch die dringen ja irgendwie, wenn man so will, in fremdes Gebiet vor. Und sie tun das vermutlich erstmal ohne große feindliche Absicht, aber trotzdem können sie eben große Schäden anrichten. Selbst so putzige Gestalten wie die eingangs erwähnten Waschbären. Und Expertinnen und Experten warnen deshalb, wir müssen dringend handeln, bevor es wegen dieser invasiven Arten zu spät ist. Aber zu spät wofür eigentlich? Und wie groß ist das Problem mit den invasiven Arten wirklich? Und welche Lösungsansätze gibt es? Das will ich heute mit Daniel Lingenhöhe besprechen. Der Chefredakteur von Spektrum der Wissenschaft ist heute mein Gast hier im Podcast. Hallo Daniel.
Hallo Marc.
Ja, Daniel, Tiere und Pflanzen suchen sich doch irgendwie eigentlich immer neue Lebensräume, oder? Was macht jetzt genau eine invasive Art aus und wie gelangen die hierher?
Ja, es stimmt natürlich, dass Arten, Tiere, Pflanzen, Pilze sich immer wieder auch neue Lebensräume suchen. Ja, sie sind ja oft sehr mobil, in unterschiedlichem Ausmaß und können auf die Art und Weise natürlich dann neue Territorien dann auch erreichen und besiedeln, was entsprechende Einflüsse natürlich auf die dort vorhandenen Lebewesen hat. Bei invasiven Arten sprechen wir davon, dass die künstlich verlagert wurden, ja, teilweise absichtlich, teilweise unabsichtlich durch den Menschen. Und Distanzen überbrücken, die sie auf natürliche Art und Weise nicht so einfach hätten überbrücken können oder gar nicht. Also sprich, wenn wir hier in Europa den Waschbären als invasive Art bekommen, dann hängt es damit zusammen, dass der im Dritten Reich, also in der Zeit zwischen 1930 und 1945, tatsächlich nach Europa gebracht wurde. Ja, weil man ihn als Jagdwild nutzen wollte auf der einen Seite oder zur Pelztierzucht und dann ist er entkommen, beziehungsweise wurde er freigesetzt als Jagdwild und dann hat er sich hier sehr deutlich ausgebreitet und er wäre wahrscheinlich auf natürliche Art und Weise nie nach Europa gekommen, ja, weil Landbrücke nach Nordamerika existiert nicht mehr und so gut schwimmt er dann auch nicht, als dass er den Atlantik hätte überqueren können.
Aus eigenen Stücken, wollte ich gerade sagen, ist er nicht über den sogenannten großen Teich wahrscheinlich zu uns gekommen. Okay, wieso stellen denn invasive Arten so ein großes Problem dar?
Da muss man unterscheiden zwischen den ökologischen Folgen und den ökonomischen Folgen. Ich möchte mal mit den ökonomischen anfangen. Ja. Also wir haben zum Beispiel in Europa das sogenannte Eschensterben. Das ist entstanden, weil ein Pilz verschleppt wurde, der die Wassergefäße der Eschen dann verstopft, was dazu führt, dass die dann absterben. Und die Esche war eine sehr wichtige Baumart in Europa. Und das hat natürlich dann forstwirtschaftliche Konsequenzen, massive, ja, wenn hier wirklich komplette Bestände absterben. Ja, die fallen dann aus. Und man muss dann eben andere Bäume dann als Ersatz pflanzen dergleichen oder hoffen, dass es ein paar Eschen gibt, die resistent sind und sich dann wieder ausbreiten. Aber das Sterben geht halt dramatisch schneller vonstatten, als dass da neue Eschen dann resistente vielleicht nachkommen. Na, also hier haben wir wirklich massive finanzielle Folgen dann auch, also nicht nur ökologische, sondern auch finanzielle. Insgesamt vermutet man, dass so weltweit in den letzten 30 Jahren durch invasive Arten Schaden von rund 1,2 Billionen US-Dollar entstanden ist. Das ist eine Größenordnung, die auch im gleichen Zeitraum durch bestimmte Naturkatastrophen jeweils entstanden sind. Ja, also
krass.
Zerstörte Ernten, ja, kaputte Infrastruktur, dergleichen. Da haben wir sehr viele Schäden.
Sagt die Zahl nochmal gerade?
1,2 Billionen.
Das muss man sich erstmal vorstellen. Das sind einige Nullen und du sagst es schon, fast so große Schäden oder es bewegt sich in Größenordnungen wie bestimmte Naturkatastrophen dann tatsächlich über den Zeitraum.
Genau, ähnlich wie die Folgen durch Erdbeben oder Wirbelstürme. Ja? Also jeweils getrennt voran betrachtet, also wenn man ja Naturkatastrophen insgesamt nimmt, ist es mehr. Ja, aber naja, also ist eine Hausnummer, wie durch Erdbeben entstandene Schäden. Und dann hat man natürlich die ökologische Seite. Viele invasive Arten machen sich halt daher auch der Name invasiv. Ja, also die überrennen teilweise ganze Ökosysteme und machen sie auf Kosten der einheimischen Arten dann breit. Das bedeutet, dass diese Arten zurückgedrängt werden, im schlimmsten Fall aussterben, weswegen sich dann die gesamte Biodiversität dann auch reduziert. Und das kann dann auch wieder zu ökonomischen Schäden dann folgen. Zum Beispiel hat man auch beobachtet, ja, wenn sich invasive Baumarten zum Beispiel ausbreiten, ja, dass die Hänge schlechter stabilisieren und die rutschen dann ab bei Starkregenfällen, was die einheimischen Arten verhindert hätten, zumindest in dem Ausmaß. Nicht hier in Deutschland, ja, aber global gesehen kommt es vor.
Aber das ökologische Problem, da würde ich gerne noch mal kurz nachhaken. Also da kommt eine neue Art in ein bestehendes Ökosystem, könnte man jetzt erstmal sagen, erstmal kein Problem. Aber es geht dann darum, dass man quasi plötzlich einen Fressfeind hat, den man vorher nicht hatte als heimische Art oder sowas. Oder also die machen einem was streitig.
Genau, also gibt verschiedene Möglichkeiten. Ne? Fressfeind ist sehr häufig der Fall, ja, dass das eine invasive Art, also Ratten gehören dazu. Ja, also immer im globalen Maßstab betrachtet, auch Katzen auf Inseln oder Schweine dergleichen, ja, die treffen dann auf Arten, die also an diese Art von Fressfeind nicht angepasst sind und die dann keine Abwehrmechanismen haben oder keine Fluchtmechanismen. Ja, die sind da in Anführungszeichen naiv und fallen dann halt leicht zum Opfer. Also sehr viele Arten sind ausgestorben schon, weil eben neue Arten in ihr Ökosystem kamen und sie dann nicht natürlich in der Kürze der Zeit dann evolutionär darauf reagieren konnten. Dann hat man dieses Verdrängungsproblem, ja, also das kann man auch in Deutschland beobachten, der japanische Staudenknöterich, der wurde mal eingeführt als Zierpflanze und als Bienennahrung und der ist enorm wuchskräftig, ja, also der kann innerhalb von Tagen 1-2 Meter locker in die Höhe schießen und der macht dann wirklich komplett dichte Bestände, da wächst dann nichts anderes mehr, nur noch dieser Staudenknöterich. Dadurch werden natürlich dann Arten verdrängt. Und das Dritte ist, dass dann mit eingeschleppten Arten auch Krankheiten kommen können. Ein klassischer Fall ist die Vogelmalaria. Also Vögel können dann Malaria kranken. Also andere Parasiten als unsere Malaria, die dann von Mücken übertragen wird. Und die haben natürlich dann auch keine Anpassung. Das ist wie so die Windpocken, die durch die Europäer nach Südamerika gebracht werden, wodurch dann die Indigenen dann auch massenhaft gestorben sind. Das passiert im Tierreich natürlich genauso und im Pflanzenreich.
Wie groß ist denn die Dimension dieses Problems hier bei uns? Du hast ja gerade schön beschrieben, wie es sich gestaltet, aber von welcher Dimension sprechen wir da? Von wie vielen Arten sprechen wir? Und hat das in den letzten Jahren zugenommen oder wie ist da der Trend?
Es hat also mit Sicherheit zugenommen. Wir sprechen auch von mehreren tausend Arten, die man aus anderen Erdteilen nach Europa schon gebracht hat. Jetzt ist es so, dass die Natur in Europa wegen der Eiszeiten relativ verarmt ist. Sprich, die Eiszeiten haben dafür gesorgt, dass ohnehin viele Arten ausgestorben sind, weswegen es einige unbesetzte ökologische Nischen gibt, in die dann Neuankömmlinge hineinpassen, ohne Schaden anzurichten. Ja, weil es diese Art in Europa so nicht mehr gibt. Also in Nordamerika zum Beispiel oder in Australien ist es deutlich schlimmer, ja, weil dort die Artenvielfalt per se höher ist, sehr viel mehr Nischen besetzt sind und sehr viele Arten dann einfach invasiv werden. Aber wir haben auch in Europa invasive Arten, die zum Problem werden können. Ja, der Waschbär ist so eine, der Staudenknöterich ist eine andere. Dann gibt es die Zebramuscheln, ja, zum Beispiel im Bodensee, ja, oder am schlimmsten sind eigentlich die Arten, die man nicht sieht, die eingeschleppt werden, ja, wie dieser Schlauchpilz, den ich da genannt habe, der die Eschen dann kaputt macht. Also solche Krankheiten, die sich dann ausbreiten, ja, wogegen wenige Arten dann eben einen Widerstand haben. Und man muss dann immer noch unterscheiden, ja, auch wieder ökologisch, ökonomisch, ne? Also man hat ja hier in den letzten Jahren vielleicht von der asiatischen Hornisse gehört. Die ist für unsere Tierwelt in Europa relativ unproblematisch, aber da sind die Imker sehr besorgt, weil die wirklich ihre Bienenstöcke extrem plündern können und ganze Völker im Prinzip dann auffressen. Und da hat man natürlich dann wieder den wirtschaftlichen Schaden. Ja. Und meistens ist es eben so eine ich nenne es mal Kalkulation, ab wann man eine Art als invasiv bezeichnet. Ja. Also entweder wenn sie sehr große wirtschaftliche Schäden verursacht oder sehr große ökologische oder beides. Das fällt dann darunter.
Mhm. Du hast diese Hornisse gerade angesprochen. Ich würde gerne auf ein paar Beispiele nochmal eingehen. Lass uns mal kurz nochmal beim eingangs erwähnten Waschbär bleiben. Was ist eigentlich das Problem mit den Waschbären?
Der Waschbär ist ein Allesfresser. Der versorgt sich also wirklich sehr breit in der Natur. Und man hat jetzt aber beobachtet, dass er sehr gerne auch Amphibien verzehrt und in Gebieten, wo er sehr geballt auftritt, sich dann teilweise auch auf diese Amphibien spezialisiert und dann fast nichts mehr anderes frisst, ja, solange halt Amphibien vorhanden sind. Ja. Und das bedeutet natürlich für unsere einheimischen Frösche und Kröten, die aus anderen Gründen auch schon unter Druck stehen, ja, Lebensraumveränderung, Umweltverschmutzung dergleichen, eine zusätzliche Belastung. Ja, und der Waschbär kommt uns Menschen halt auch häufig in die Quere. Also er geht auch in den Siedlungsraum, er bringt Parasiten mit, neue, die durchaus potenziell gefährlich sein können für uns. Oder überträgt schon vorhandene Parasiten halt leichter. Ja, wir kommen eher in Kontakt damit.
Nordamerikanische Schildkröten, die im Schwabenländle ihr Unwesen treiben würden. Was ist denn da passiert?
Ja, das ist so ein typischer Fall von, ich weiß nicht mehr wohin mit meinem Haustier, das wurde zu groß. Und dann entsorgt man solche Tiere leider zu oft in der Natur. Ja. Das sind dann beispielsweise nordamerikanische Schmuckschildkröten. Ja. Die kann man im Tierhandel ganz problemlos kaufen. Die sind auch putzig am Anfang, so, sag ich mal, ein bisschen größer als ein 2-Euro-Stück. Ja. Und dann wachsen die. Ja. Und die werden natürlich dann immer größer und irgendwann passen sie nicht mehr ins heimische Terrarium, Aquarium. Ja, oder fressen zu viel oder die leben auch lang, dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Und dann wird die dann häufig einfach mal dann so mit dem Gefäß in die Natur gekippt. Und die konkurriert halt mit unseren einheimischen Sumpfschildkröten. Ja, das ist eine bedrohte Art in Deutschland. Da versucht man mit enormem Aufwand, die wieder anzusiedeln, die Bestände zu regenerieren. Und dann kommt da so ein durchsetzungsstarker nordamerikanischer Konkurrent. Ja, also da gibt es verschiedene Arten von Sumpfschildkröten, die gegeneinander konkurrieren. In Europa gab es ja die europäische Sumpfschildkröte. Und dann kommt dann eine leistungsstärkere Schildkröte, sag ich mal, und dann verdrängt die einheimische Art. Ja,
und das ist natürlich dann. Konkret im Schwabenländle befürchtet man jetzt auch, dass das wirklich da schwerwiegende Folgen haben könnte, oder?
Ja, also die frisst natürlich ja dann auch wieder bestimmte Beutetiere, ja, also auch dann Amphibien, vielleicht kleinere Fischearten und so, die unter Schutz eigentlich stehen oder bedroht sind und greift natürlich auf die Art und Weise ins Ökosystem ein.
Ich denke gerade noch so ein bisschen bei diesem, was du gesagt hast, so dieses typische, jemand gibt sein Haustier frei oder das entwischt, denke ich noch ganz viel an Papageien und Sittiche. Ich habe das in Köln mal irgendwie erlebt, da saß ich irgendwo in einem Park und dann habe ich plötzlich einen komischen Ruf gehört, habe ich hochgeguckt und da saß da so ein wirklich sehr bunter Papagei im Baum. Und dachte ich, ja, gehört hier auch nicht hin wahrscheinlich, ne? Ist es denn, also das wäre sowas, weil früher auch so viele Leute Wellensittiche hatten und so, ne? Ist das was, wo man sagen kann, das kann man heute feststellen in der Natur bei uns?
Ja, also wir hier in Heidelberg haben ja auch eine sehr erkleckliche Anzahl an Halsbandsittichen. Die stammen auch aus der Tierhaltung. Die wurden in den, ich glaube, 1970er Jahren, sind da welche entkommen. Dann gibt es natürlich dann auch Tierliebhaber, die denken, ach, der arme Sittich ist so allein. Dann wird nochmal ein zweiter freigelassen. Die haben sich dann auch gut ausgebreitet entlang von Rhein, Main. Ja, jetzt gehen sie langsam Neckar, so die klimatisch begünstigten Regionen. Und die sind immer so ein Fall, wo sich eine exotische Tierart tatsächlich hier einfügen kann, ohne dass man größere ökologische Schäden jetzt schon feststellen kann. Ja, also da ist es tatsächlich so, na, man hatte Bedenken, dass die vielleicht mit höhlenbrütenden Tieren konkurrieren könnten, oder sich Spechten oder bestimmten einheimischen Vögeln. Und das ist also nicht der Fall. Da hat man noch, also zumindest in bisherigen Studien, jetzt nicht so extreme Folgen feststellen können. Aber auch hier muss man sagen, na, also wirtschaftliche Schäden können schon entstehen, wenn die über den Obstbaum herfallen oder hier bei Spektrum. Wir haben in unserer wärmegedämmten Fassade einige Löcher, die wurden von den Halsbandsittichen reingenagt, weil die natürlich auch sagen, na gut, es ist trocken und warm, da kann ich schön reinbrüten. Ja. Aber das ist so ein Fall, ja, also das muss man auch sagen, sehr viele eingeschleppte Tier- und Pflanzenarten, gerade in Europa, können sich in so ein Ökosystem auch einfinden und fallen dann nicht weiter auf, ja, und etablieren sich hier dann und dann irgendwann gelten sie dann auch als etablierte Neozoen, ist ein anderer Begriff, die dann keine weiteren Schäden verursachen und dann lässt man die auch einfach in Ruhe. Ja, man muss sich auf die konzentrieren, die tatsächlich Schäden verursachen. Da gibt es auch eine Liste, so eine, die 100 schlimmsten invasiven Arten Europas, ja, also ist eine EU-Liste, wo man auch dann Mittel aufwendet, um die aktiv zu bekämpfen.
Ja, diese Liste kann man sich auch mal angucken. Ist ganz interessant, auch diese Tiernamen und Pflanzennamen da mal zu lesen und sich so ein bisschen anzugucken. Ich würde gerne noch eine rausgreifen, weil die klingt auch irgendwie schon gefährlich. Die rote Feuerameise. Da hat man jetzt auch öfter mal schon ein bisschen was drüber gelesen. Was hat es mit der auf sich und warum muss man sich da Sorgen machen?
Ja, die kann also Superkolonien bilden, sprich, das sind dann wirklich, also teilweise über hunderte Kilometer in Verbindung stehende Kolonien, ja, mit unterschiedlichen Königinnen und so weiter. Und das ist also eine immense Masse an Ameisen, die auch die einheimischen Ameisenvölker dann bekämpft. Ja. Und Feuerameise deutet es vielleicht schon so ein bisschen an. Die sind relativ unangenehm, wenn man mit denen in Berührung kommt. Ja. Also das gibt ein ziemlich übles Brennen. Ja. Und dadurch, dass sie also massenhaft vorkommen, ja, sind sie eine Bedrohung. Nicht nur für einheimische Ameisen, sondern auch für andere einheimische Insekten und größere Lebewesen, also kleinere Wirbeltiere, dergleichen. Und verändern dann auch wieder das Ökosystem entsprechend.
Ich finde, gerade bei dem Bild von den Ameisen und wie die sich da überall verteilen und zu Tausenden, da ist das Bild von der Invasion auch sehr angebracht.
Absolut.
Das kann man sehen. Daniel, jetzt haben wir viel über invasive Arten hier in Deutschland gesprochen, aber das ist ja sicherlich ein internationales Problem, oder?
Das ist ein globales Problem. Das kann man auf jedem Kontinent feststellen. Es hat auch unterschiedliche Dimensionen, sag ich mal. Australien ist stark betroffen. Ja, hier wurden Arten ja teilweise auch bewusst eingeführt. Ja, Kaninchen, europäische Singvögel, ja, weil man halt das heimische Vogelkonzert haben wollte. Kamele, Dromedare, Füchse und auch die Ackerkröte. Ja, das ist ein sehr großer Lurch. Den hat man eingeführt, weil man damit Käfer in Zuckerrohrplantagen bekämpfen wollte. Da hat die Kröte aber sehr schnell dann irgendwann gesagt, okay, hier gibt's ja viel einfachere Beute. Und die frisst auch alles, was quasi in ihr Maul passt. Schlangen, andere Amphibien. Und sie ist zugleich giftig. Das heißt, wenn dann australische Raubtiere da reinbeißen, auch Krokodile, die werden dann vergiftet und sterben dann dran. Und das verändert natürlich das Ökosystem wieder, ja. Und da sind also andere Erdteile sind da eben einfach noch viel heftiger betroffen. Am schlimmsten, muss man sagen, ist es tatsächlich auf Inseln, weil da halt viele Arten sehr speziell sind, kleiner Raum, wenige Individuen und keine Anpassung an eben diese neue eingeführten Arten. Ja. Und deswegen hat man die meisten Tier- und Pflanzenarten, die in den letzten Jahrhunderten ausgestorben sind, die stammen von Inseln, ja, weil überschaubare Zahl, überschaubarer Raum, ja, und Katzen oder Ratten, die räumen dann sehr schnell auf damit.
Die räumen sehr schnell auf damit. Ein globales Problem, hast du gesagt. Was kann man denn dagegen tun? Gibt es irgendwelche Ansätze?
Also Neuseeland ist da zum Beispiel sehr strikt. Ja. Neuseeland hat eine extrem starke Biokontrolle. Da darf nichts ins Land kommen, was nicht vorher überprüft wurde. Ja. Sind da haften irgendwelche Samen an, ja, oder sind da Pathogene an rohem Fleisch, also was darf man gar nicht mitnehmen, ja, da werden Container überprüft, dass da keine blinden Passagiere mitfahren. Es ist halt sehr aufwendig, aber Neuseeland sagt, okay, wir hängen ab von der Landwirtschaft zum Beispiel, ja, und wir wollen unsere einheimische Tier- und Pflanzenwelt schützen, wenn jetzt da wieder sowas reinkommt, ja, die haben ja schon genügend Probleme mit Wieseln und Opossums und Rothirschen dergleichen. Das kostet uns einfach so viel Geld und deswegen nehmen wir das Geld in die Hand und gucken, dass wir hier weitere Einfuhren einfach möglichst minimieren, ne? Das machen auch andere Länder, also USA darf man ja auch bestimmte Früchte nicht mitnehmen oder wenn man Boden einführen will, das ist nicht erlaubt. Ja. Und sowas müsste man eigentlich in Europa einführen, ähnlich. Ja, also weil sehr viele gerade auch wirtschaftlich bedeutende Schädlinge, die kommen, weil sie, sag ich mal, mit Importen aus China verschleppt werden oder aus Nordamerika. Ja, und das führt auch in der Europäischen Union wirklich schon zu brutalen wirtschaftlichen Verlusten. Ich meine, das Eschensterben hatte ich schon genannt. So was Ähnliches passiert jetzt mit den Olivenbäumen in Süditalien. Eingeschleppte Krankheit, die Olivenbäume sterben reihenweise ab. Ja, die Hornisse kam auch über die asiatische, über so einen Import nach Südfrankreich, breitet sich aus. Ja, oder holzbohrende Käfer, die in so einer Holzpalette dann sitzen. Und das ist also wirklich ein steter Zustrom an Arten. Und wenn wir da nicht gegensteuern, dann kostet uns das einfach auch sehr viel Geld.
Hm. Alles jetzt Ansätze, die in Richtung gehen, wir müssen verhindern, dass sie überhaupt erst hier ankommen. Gibt es auch Ansätze, wie man mit denen umgeht, die schon da sind?
Auch das sind auch wieder Neuseeländer, Australier, eben diejenigen, die da federführend sind. Also da werden zum Teil komplette Inseln wieder rattenfrei gemacht, ja, durch Bekämpfung. Oder sie erhöhen massiv die Jagd auf eingeschleppte Arten. Man experimentiert auch, indem man sagt, okay, Das haben wir in Australien gemacht. Da haben sich Kakteen massiv ausgebreitet. Dann hat man gefahndet, gibt es irgendeinen Schädling, der spezifisch auf diese Kakteen geht, der auf die australische Pflanzenwelt keine Gefahr darstellt. Und dann hat man tatsächlich etwas gefunden. Das waren dann, meine ich, Schildläuse dergleichen. Und die haben wir dann ausgesetzt und die haben dann diese Kakteen platt gemacht, weil der Feind der Schildläuse nicht dabei war. Und die gehen nur auf die Kakteen und waren die Kakteen dann wieder weg. Aber es ist halt teuer, man muss es sehr gut untersuchen. Man will ja nicht gleich wieder etwas einschleppen, was dann zur Gefahr wird. Also am besten ist die Prävention, aber man kann natürlich schon aktiv bekämpfen.
Mhm. Daniel, abschließende Frage, wenn man sich das alles so anhört, klingt alles logisch, aber ich finde, es bleibt so ein Grunddilemma, weil man ja immer auch sagen kann, diese Tierart ist jetzt hier eingeschleppt worden und ja, die verdrängt vielleicht eine andere Art. Das ist aber ja auch ein Prozess, den unser Planet über Jahrhunderte und Jahrmillionen kennt. Man könnte dem ja auch in Anführungszeichen freien Lauf lassen, der Natur ihren Lauf lassen. Oder würdest du sagen, das ist in dem Fall keine gute Idee?
Es kommt drauf an. Eine politische Antwort. Nein, also es gibt natürlich Sachen, sag ich mal, wenn man sieht, okay, das sind jetzt Arten, die grundlegenden Ökosysteme verändern oder massiv negative Konsequenzen für sehr viele andere Arten haben, da muss man etwas tun. Es gilt gerade so für Inseln oder für so inselartige Kontinente, Australien. Aber man hatte ja hier auch schon in Europa Beispiele, da wurden Arten eingeschleppt, die haben sich dann explosionsartig vermehrt und dann dachte ich mir, oh Gott, die krempeln das ganze Ökosystem um, ja, gibt so Muscheln im Bodensee, die dann da wirklich das dichtest besiedelt haben und dann irgendwann kamen dann die einheimischen Wasservögel dahinter, okay, das ist eine ergiebige Nahrungsquelle und dann ziehen jetzt die Enten nicht mehr bis zum Mittelmeer, sondern die ziehen bis zum Bodensee und fressen dann im Winter diese Muscheln dann weg. Und dann hat sich da so ein neues ökologisches Gleichgewicht dann eingestellt. Das passiert sehr oft, das muss man auch sagen. Und deswegen geht man in der Ökologie jetzt mittlerweile hin, zu sagen, okay, ich guck's mir an und wenn ich sehe, okay, das fügt sich ein, dann ist es so, dann lassen wir es so. Wir konzentrieren unsere Ressourcen auf die Arten, wo wir wirklich sagen, das sind Probleme im kontinentalen oder globalen Ausmaß.
Sehr, sehr spannendes Thema mit den invasiven Arten. Und wer noch mehr dazu wissen möchte, auf spektrum.de und natürlich auch im Magazin findet ihr diverse Artikel zu diesen Problemen, die durch invasive Arten eben entstehen. Und auch zu vielen Arten, die wir hier gerade angesprochen haben, gibt es da einzelne Beiträge. Wenn man nochmal genaueres über zum Beispiel die Feuerameise wissen möchte, dann kann man da nochmal nachlesen. Lieber Daniel, ich sag dir vielen, vielen Dank fürs Erklären.
Sehr gerne.
Und auch euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören, nämlich seid gern auch kommende Woche wieder dabei. Dann gibt's eine neue Ausgabe vom Spektrum-Podcast, wie immer am Freitag. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.